Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Magda Staudinger hielt ihren Vortrag Hermann Staudinger, der Mensch und der Forscher, am 12. Oktober 1985 auf der Tagung Makromolekulare Chemie, das Werk Hermann Staudingers in seiner heutigen Bedeutung, in der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg anlässlich des Gedenkens zum 20. Todestag ihres Mannes. Hermann Staudinger erhielt 1953 den Nobelpreis für Chemie für seine Arbeiten zur Chemie der Makromoleküle.
Sehr geehrte Zuhörer, vor allem möchte ich der Leitung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg verbindlich danken für die Veranstaltung dieser Tagung zum Gedenken meines Mannes. Hermann Staudinger hat fast die Hälfte seines Lebens, fast 40 Jahre in Freiburg zugebracht und hier, wie schon erwähnt, seine Wissenschaft ausgebaut, nachdem er angefangen hat mit den Makromolekülen auf seinem Züricher Lehrstuhl. Heute sollen wir nun gezeigt bekommen durch die weiteren Vorträge, wohin uns seine Wissenschaft bis heute geführt hat. Zu Beginn soll nun vom Menschen und vom Forscher Hermann Staudinger die Rede sein. Und ich will versuchen, einiges dazu zu vermitteln. Ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht. Leider sind sie alt, schwarz-weiß, damals gab es keine Farbfotografie. Die wenigen farbigen Bilder, die Sie sehen werden, sind freundliche Leihgaben. Und so wollen wir denn anfangen. Wir wollen uns zuerst einmal in Gedanken umdrehen und 100 Jahre weit zurückschauen. Und zwar auf die Stadt Worms. Bitte das erste Bild. Ach, das ist noch gar nicht dunkel. Ich möchte Ihnen hier nicht die Stadt Worms, sondern Ihr Wahrzeichen zeigen, nämlich den Dom, diesen wunderbaren alten Bau, der so viele stürmische Zeiten überstanden hat. Also vor ziemlich genau 100 Jahren erlebte diese Stadt einen friedlichen, sonnigen Frühsommertag. Von Krieg war noch nicht im Entferntesten die Rede. Das ist der Westchor des Domes in Worms. An diesem Tag spielte ein kleiner Junge im Garten eines Hauses in Worms in der Goethestraße 26. Der Garten war sehr gepflegt. Auf einem Beet standen Stauden und unter ihnen, bitte das nächste Bild, ein kräftiger, hoher Busch des tränenden Herzens. Nein, das ist Nummer zwei möchte ich haben, bitte. Ein kräftiger, hoher Busch des tränenden Herzens in voller Blüte. Das ist falsch, bitte. Ich möchte das richtig haben, Nummer zwei. Der kleine Junge rennt auf die Staude zu und hält plötzlich inne. Das Köpfchen zurückgelegt, sieht er zu den Blüten auf. Er ist noch sehr klein, er muss aufsehen zu diesem Strauch. Und sein ganzes Wesen wird staunen. Er steht da und schaut und schaut. Und diese Blüten prägen sich mit ihrer ganzen Schönheit in die kleine Seele ein. Einige Zeit danach geht der Junge mit seinem Vater spazieren. Da steht ein Kraut am Wege mit weißen Blüten. Das kommt hoffentlich auch noch. Der Junge kniet auf dem Boden, um sich das anzusehen. Das ist eine weiße Taubnessel, sagt der Vater. Der Junge staunt wieder. Auch diese Blüten prägen sich ihm ein. Seither ist Herz und Sinn des kleinen Jungen den Pflanzen zugewandt. Hier ist das tränende Herz Ihnen sicher allen bekannt. Bitte das nächste Bild. Ja, da ist die weiße Taubnessel. Sein Blick ist für die Pflanzen offen. Er sucht sie überall auf und schließt mit ihnen eine warme Freundschaft, die das ganze Leben anhalten wird. So, jetzt kommt der kleine Junge. Das nächste Bild, bitte. Ja. Dieser kleine Junge, zwischen 2 und 3 Jahren alt hier, der heißt Hermann Staudinger. Sein Vater, Franz Staudinger, war großherzoglicher Gymnasiallehrer in Worms. Er war Neufilologe, hatte aber auch Theologie und Philosophie studiert und viel publiziert und war später auch führend in der Genossenschaftsbewegung tätig. Hermann Staudingers Mutter, Auguste, war die Tochter des Hoftheaterarztes Emil Wenck in Darmstadt. In der Familie waren vier Kinder. Hermann Staudinger hatte einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, er war der dritte, und einen jüngeren Bruder. Bitte das nächste Bild. Hier steht Hermann Staudinger neben seiner Mutter und zeigt dir eine Pflanze. Sie sehen Vater und Mutter und drei Kinder. Leider fehlt der älteste Bruder, aber wir hatten kein anderes Bild. Dankeschön. Hermann Staudinger besuchte in Worms das Gymnasium, an dem sein Vater unterrichtete. Danke für das Bild. Durch seine Pflanzenliebe hatte er sich eine gute Kenntnis der Pflanzen und eine sehr gute Beobachtungsgabe angeeignet. Als er etwa 14 Jahre alt war, veranlasste diese Pflanzenkenntnis einen seiner Lehrer zu dem Vorschlag, mit ihm zusammen eine Flora von Worms herauszugeben. Natürlich machte Hermann Staudinger mit und war mächtig stolz auf diese Aufforderung. Mit 18 Jahren machte er Abitur und wollte nun mit seinem Studium der Botanik beginnen. Sein Vater meinte aber, dass er dazu Chemie brauche, wie er deshalb zuerst studieren sollte. Das leuchtete dem Sohn ein und so begann er mit Chemie als Hauptfach, ohne auf botanische Vorlesungen zu verzichten. In höherem Alter pflegte er zu sagen, er könne noch nicht genug Chemie, um mit dem Botanikstudium voranzukommen. Daraufhin äußerte der Dekan seiner Fakultät in Freiburg gelegentlich einer kleinen Feier zur Verleihung des Nobelpreises 1953, dass die Fakultät nunmehr nach diesem Ereignis erwarte, dass der verbummelte Botanikstudent jetzt endlich sein Examen in diesem Fach macht. Hermann Staudinger begann mit seinem Studium zunächst in Halle, war dann in Darmstadt, wohin 1899 sein Vater versetzt war, dann weitere zwei Semester in München und dann ging er wieder nach Halle zurück zu Daniel Vorländer und promovierte dort 1903, wie bereits gesagt. Im Herbst dieses Jahres erhielt er eine Unterrichtsassistentenstelle bei Johannes Thiele in Straßburg. Hier habilitierte er sich, wie auch bereits gesagt, 1907 mit einer Arbeit über die von ihm neu entdeckte Klasse der Ketene. Auf deren spezielle Chemie kann ich hier nicht eingehen. Nur erwähnen, dass das 1905 entdeckte erste Keten, das Diphenylketen, das ist hier für die Chemiker unter Ihnen, falls es welche gibt, wegen seiner großen Reaktionsfähigkeit Interesse fand. Hermann Staudinger bearbeitete diese Körperklasse weiter. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Sie fand aber auch in den folgenden Jahren Interesse bei vielen anderen Forschern. Diese Entdeckung begründete Hermann Staudingers Ruf als Chemiker. Und nach einem Vortrag darüber auf einer Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte 1907 wurde er im Herbst dieses Jahres mit 26 Jahren an die Technische Hochschule Karlsruhe auf das Extraordinariat bei Karl Engler berufen. Für Karl Engler empfand Staudinger sein ganzes Leben lang eine große Verehrung. Er war für ihn ein väterlicher Freund geworden und sie blieben noch lange Jahre nach dem Weggang von Hermann Staudinger aus Karlsruhe in Verbindung. In Karlsruhe traf er auch mit Fritz Haber zusammen, dessen Laboratorium für physikalische Chemie sich im gleichen Gebäude befand wie das Laboratorium für organische Chemie. Und sie freundeten sich an. Im Jahre 1912 wurde dann Hermann Staudinger an die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich berufen als Nachfolger von Richard Willstätter. Dazu bekam er viele Gratulationen und nur Fritz Haber kam zu ihm und sagte mit bekümmertem Gesicht, Staudinger, Ihre gute Zeit ist vorüber. Als Ordinarius haben Sie viele Pflichten, die Sie von Ihrer Forschungsarbeit abhalten werden. Und das war tatsächlich der Fall. Hermann Staudinger siedelte 1912 nach Zürich über Einige Mitarbeiter kamen mit ihm aus Karlsruhe ebenfalls nach Zürich mit. Das nächste Bild bitte. Da ist er im Züricher Laboratorium ungefähr 1912 oder etwas später, wie er dort, ich glaube, in der Vorlesung ist. Zürich wurde ihm zur zweiten Heimat. Er verblieb hier 14 Jahre. Dankeschön für das Bild. Die Arbeiten in Karlsruhe und dann in Zürich decken ein weites chemisches Feld ab. Aber außer dem schon erwähnten Ketenen möchte ich hier nur zwei praktische Themen nennen. Einige chemische Themen sind ja vorhin schon genannt worden. Ich möchte hier erwähnen die Untersuchungen und die Synthese eines Pfefferersatzes im Ersten Krieg und Untersuchungen über das Aroma des Kaffees. Beide Produkte wurden mit deutschen Firmen von Zürich aus bearbeitet. Dabei bewährte sich der synthetische Pfeffer besonders 1917 in der Praxis, vor allem bei der Ernährung mit Rüben. Aber das Kaffeearoma, gedacht für Kaffeesurrogate, ist chemisch recht kompliziert zusammengesetzt und kam nicht zum Einsatz. Die speziellen organischen Arbeiten, die vorhin genannt sind, will ich hier nicht nennen, wohl aber, dass in Zürich die Grundlage für die Makromoleküle gelegt wurde und der Ausdruck Makromolekül geprägt. Aber bevor wir dieses ansehen, muss noch einiges ganz andersartiges berichtet werden. Diese Züricher Periode im Leben Hermann Staudingers brachte einige Ereignisse mit sich, die sehr einschneidend für ihn waren und eine tragische Rolle für sein Leben gespielt haben. Hermann Staudinger hatte 1906 in Halle die Tochter des Superintendenten Förster geheiratet. Dieser Ehe entstammen drei Töchter und ein Sohn. Durch eine sehr tragische Entwicklung ging diese Ehe 1925 auseinander, was für alle Beteiligten ein schwerer Schlag war. Einige weitere Ereignisse nahmen ebenfalls einen tragischen Verlauf. Hermann Staudinger war als junger Mann im Jahre 1904 vom Militär ausgemustert worden. So verblieb er auch bei Kriegsbeginn in Zürich und beobachtete von dort mit zunehmender Sorge die Entwicklung des Kriegsgeschehens. Zeit seines Lebens hat er solche Entwicklungen sehr nüchtern betrachtet. So stellt er sich auch hier die Frage, was die zunehmende Technisierung des Zeitalters für die Kriegsführung bedeuten mag, und kam zu folgenden Ergebnissen. Die Grundlage aller Technik ist die verfügbare Energie. Berechnet wurden daher die Energien, die in diesem Krieg in den Kriegsmaschinerien der Gegner sich gegenüberstanden. Für diese Rechnungen wurde die Verbrennungsenergie der Kohle benutzt. Öl spielte damals noch keine große Rolle. Und mithin wurde ausgegangen von der Menge Kohle, die jeweils einem Lande zur Verfügung stand. Die aus der Kohle erzeugte Energie wurde in der damals gebräuchlichen Energieeinheit der Pferdekraft gefasst. Der besseren Übersicht halber in Pferdekraftjahren, das heißt eine Pferdekraft ein Jahr lang arbeitend. Später wurde die Pferdekraft in Menschenkraft dargestellt. Nach der Gleichung eine Pferdekraft gleich 7 menschliche Arbeitskräfte. Solche technisch erzeugten Arbeitskräfte, die in dieser Art der Berechnung den menschlichen Arbeitskräften gleich waren, bezeichnete Hermann Staudinger als mechanische oder technische Sklaven, in Analogie zur Antike, deren Kulturen vielfach Sklavenarbeit zur Voraussetzung hatten. Diese Berechnungen ergaben, dass in industrialisierten Ländern diese unsichtbaren Arbeitshelfer die Zahl solcher technischen Sklaven, die Zahl der Menschen weit übertrifft. Und dass mithin große Heere übermenschlicher Kräfte neben den menschlichen Heeren sich im Kriege gegenüberstanden. Zunächst waren diese technischen Kräfte auf Seiten der Mittelmächte in etwa gleich den Linien auf Seiten der Entente. Der Krieg stand, es war ein Grabenkrieg. Aber mit dem Kriegseintritt Amerikas verdreifachte sich das Heer der technischen Kräfte der Entente. Diese Zahlen und Betrachtungen sandte Hermann Staudinger nach dem Eintritt von Amerika in den Krieg Ende 1917 an die oberste Heeresleitung als Beitrag zu Friedensverhandlungen. Der damalige Reichskanzler, Graf von Hertling, war davon beeindruckt und sandte einen Beamten nach Zürich, um noch genaueres darüber zu hören. Doch wurde beim Militär die Strategie damals höher eingeschätzt als die Technik. Angesichts der in Deutschland damals herrschenden Mentalität wurde Hermann Staudinger als ein nicht national denkender Pazifist bezeichnet und abgelehnt. Eine weitere Auseinandersetzung über die Anwendung von Giftgasen, verursacht durch die Einschaltung seitens des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Genf, führte zusätzlich zu einem Zerwürfnis mit Fritz Haber, dem alten Karlsruher Freund, was eine weitere persönlich schmerzliche Erfahrung für Hermann Staudinger war. Hermann Staudinger hat seine Art der Berechnung der technischen Kräfte und die Darstellung ihrer großen Rolle in der heutigen Welt in seine Vorlesungen aufgenommen und weiterhin laufend ergänzt. Die bei ihm Vorlesungen hörten, werden sich vielleicht daran erinnern. Solche Berechnungen sind heute Gemeingut, ist etwas Selbstverständliches. Wenn es auch andere Rechnungsarten sind, zum Beispiel die Steinkohleneinheit, die heute benutzt wird. Die damaligen Stellungnahmen und Zerwürfnisse sind daher heute schwer vorstellbar und unverständlich. Doch nun zurück zur Wissenschaft. Wir sagten bereits, dass in der Zürcher Lebensperiode von Hermann Staudinger die Grundlagen für die makromolekulare Chemie gelegt wurden. Was ist das nun, makromolekulare Chemie, Makromoleküle? Wir müssen etwas ausholen. Bekanntlich besteht alle Materie aus Molekülen. Es sind dies die kleinsten stofflichen Einheiten, die die Eigenschaften eines Stoffes bestimmen und tragen. Sie setzen sich ihrerseits aus Atomen zusammen. Ein Molekül kann aus ganz unterschiedlichen Zahlen von Atomen aufgebaut sein, deren Bindungskräfte als Hauptvalenzen oder normale Kovalenzen bezeichnet, den Zusammenhalt des Ganzen bewirken. Oh, jetzt brauche ich eigentlich Licht. Ich habe hier ein paar Modelle. Sie sind allerdings so klein, dass sie kaum zu sehen sind. Vielleicht kann ich sie so erläutern. Wir haben, ja, ich kann sie so nicht zeigen. Oh ja, kommt Licht. Wir haben hier das Molekül des Wassers. Ein Sauerstoff und zwei Wasserstoffatome. Sauerstoff hat zwei Valenzen, Wasserstoff eine. Kann also der Sauerstoff zwei Wasserstoffatome binden. Das Ganze ist ein Molekül des Wassers. So wie es hier ist, repräsentiert es die Eigenschaften des Wassers. Bisschen klein, vielleicht können Sie es nachher noch anschauen. Hier ist ein anderes Molekül. Sie sehen in der Mitte schwarz den Kohlenstoff und weiß vier Wasserstoffe. Kohlenstoff hat vier Valenzen, kann also vier Wasserstoffe binden. Dieses Molekül ist das Molekül des Sumpfgases des Methans. Das sind alles kleine Moleküle, von größeren hören wir dann noch. Und nun dieser Kohlenstoff, der hier angeführt ist. Unter den aus dem periodischen System der Elemente bekannten Atome ist das Kohlenstoffatom dadurch ausgezeichnet, dass es außerordentlich verbindungsfreudig ist. Seine Partner sind vor allem Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoffatome, Phosphor und andere. Es verfügt, wie wir sehen, über vier Hauptvalenzen, solche normalen Kovalenzen, und es hat eine ganze Chemie aufgebaut durch seine Verbindungsfreudigkeit, nämlich das, was wir organische Chemie nennen, die eine unübersehbare Menge verschiedener Verbindungen verschiedener Stoffe umfasst. Bei diesen gibt es nun welche, deren Moleküle sich nicht damit begnügen, ein schlichtes, einfaches, einzelnes Molekül zu sein, sondern sie verbinden sich untereinander durch einen Vorgang, der Polymerisation genannt wird. Polymerisation entstammt im Griechischen, es bedeutet Vervielfältigung von Teilchen. Es gibt mehrere Arten von Polymerisation, aber ich möchte hier nur den Gesamtbegriff nennen. Bei diesen so gebildeten polymeren Stoffen gibt ihr Polymerisationsgrad die Anzahl der ursprünglichen Moleküle, der Grundmoleküle an. Solche kleinen Moleküle können sich verbinden in der Weise, dass lange Ketten entstehen, vergleichbar einer aufgereihten Kette von Perlen. Jetzt ist der Formaldehyd weg. Ich habe hier einen. Ach, er hat sich versteckt. Zum Beispiel Formaldehyd. Hier dieses Molekül. Ein Kohlenstoff, ein Sauerstoff, zwei Wasserstoffmoleküle. Kann sich zu Ketten verbinden. 20-fach, 50-fach, 100-fach. Wenn Sie jetzt dieses kleine Stück hier ansehen, da ist es herausgefahren. Hier sind, es dreht sich so leicht, hier sind vier Formaldehydmoleküle, also Polymerisationsgrad 4. Jetzt stellen Sie sich vor, 100 solche Einheiten von Formaldehyd sind aneinander gereiht, dann würde diese Kette, ich habe es ausgerechnet, in dieser Dimension etwa 3 Meter lang. Das würde dieser Tisch vielleicht auch gerade reichen. Es können aber auch nicht nur Ketten, sondern auch Netze entstehen, verzweigte Ketten oder auch dreidimensionale Gebilde. Dank der Verbindungsfreudigkeit des Kohlenstoffs können solche Prozesse fast unübersehbar weitergehen, wie uns die nächsten Vorträge noch zeigen werden. Die einzelnen Perlen, die einzelnen Grundmoleküle in den entstehenden großen Molekülen können gleich oder verschiedenartig sein. Darüber werden wir auch noch hören. Und wenn nun solche Moleküle sehr groß werden, mehr als 1500 Atome enthalten und den Stoffen ganz neue Eigenschaften verleihen, haben wir Makromoleküle, Riesenmoleküle vor uns. Eine Bezeichnung, die Hermann Staudinger 1922 dafür vorschlug, um sie gegen die bis dahin bekannten, heute niedermolekular genannten Stoffe abzugrenzen, gerade wegen ihrer besonderen Eigenschaften. Hier brauchen wir noch einen weiteren Begriff, nämlich den des Molekulargewichtes, welches eine charakteristische Eigenschaft eines jeden Stoffes ist. Als Molekulargewicht eines Stoffes wird die Summe der Atomgewichte in einem Molekül bezeichnet. Hermann Staudinger fand, dass makromolekulare Dimensionen und damit besondere Eigenschaften bei Stoffen, wie zum Beispiel Faserbildung oder Elastizität, ab einem Molekulargewicht von 10.000 beginnen und dass dieser Wert mit der steigenden Anzahl von Atomen im Molekül über 100.000 bis in die Millionen gehen kann. Dies nun war für die Fachwelt der 20er Jahre undenkbar, unvorstellbar und wurde allgemein abgelehnt. Wohl kannte man das Phänomen der Polymerisation. Man sprach auch von hochpolymeren Stoffen oder hochmolekularen Stoffen. Aber man war aus verschiedenen Gründen überzeugt, dass ein Molekulargewicht über ca. 5000 nicht sein könne. Auch die damalige Deutung neuerer Untersuchungen, damals mit Röntgenstrahlen, führte ebenfalls in Richtung kleiner Moleküle. Man hatte zwar seine Last mit einer Reihe von Stoffen, die sich den damals üblichen Untersuchungsmethoden nicht fügten. Sie lösten sich nur kolloid, das heißt leimartig, was bedeutete, dass ihre Lösungen irgendwelche größere Teilchen enthalten mussten. Sie zeigten Phänomene wie Quellung oder die bereits genannte Elastizität und anderes. Man konnte ihre Molekulargewichte nicht bestimmen und bezeichnete diese Stoffe vielfach ärgerlich als Schmierenchemie, was bereits erwähnt worden ist. An sich aber brauchte man größere Bausteine der Materie, vor allem für die Bestandteile der lebenden Zelle. Denn gegenüber dem sehr fein geordneten Geschehen darin kannte man nur relativ kleine Moleküle. Um dieses Geschehen erklären zu können, kam es zu verschiedenen, sehr geistreichen Hypothesen über Molekülpakete und den Zusammenhalt in diesen Paketen durch schwächere Kräfte, die verschiedenen Nebenvalenzen. Am bekanntesten ist wohl die Hypothese von Naegeli, der diese Pakete oder Molekülgruppen Micellen nannte, die verantwortlich für die besonderen Eigenschaften der Stoffe sein sollten. Aber diese Hypothesen wurden überflüssig, als erstmalig die Existenz von Makromolekülen experimentell nachgewiesen wurde. Und zwar ergab sie sich bei einer Umsetzung des Kautschuks, nämlich seiner Hydrierung. Kautschuk ist eine dieser Substanzen, die sich nur kolloid lösen. Man kannte seine chemische Zusammensetzung und seine Reaktionsfähigkeit, die ihn durchaus befähigen konnte, irgendwelche Molekülpakete zu bilden. Man konnte aber sein Molekulargewicht nicht bestimmen und hoffte dies zu erreichen durch Überführung des Kautschuks in Hydrokautschuk, der ein gesättigter Paraffinkohlenwasserstoff ist, ohne Nebenvalenzen und somit ohne Möglichkeit, irgendwelche Molekülpakete zu bilden. Unter besonderen experimentellen Bedingungen gelang es Hermann Staudinger und seinen Mitarbeitern, diese Hydrierung durchzuführen. Dieser Hydrokautschuk löste sich aber auch wieder nur kolloid. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass hier Moleküle vorliegen müssen, die sich infolge ihrer Größe gar nicht anders als kolloid lösen können. Denn wenn das Kautschukteilchen ein Paket von kleinen Molekülen, also ein Micell gewesen wäre, so wäre dieses bei der Hydrierung zerfallen, da ein Micell nur durch schwächere Kräfte von Nebenvalenzen zusammengehalten wird. Beim Hydrokautschuk liegt aber ein Stoff vor, in welchem nur normale Kovalenzen, Hauptvalenzen vorhanden sind. Seine Moleküle müssen mithin Makromoleküle sein, deren Größe die oben genannten besonderen Eigenschaften bedingen. Die Größe dieses Moleküls, dieses Makromoleküls, musste nun durch Bestimmung seines Molekulargewichts festgestellt werden. Aber die dazu damals verfügbaren Methoden versagten hier. Teilchengrößen in Lösungen experimentell exakt bestimmen, konnte man praktisch erst ab ca. 1926 mit der von Svedberg in Uppsala erfundenen Ultrazentrifuge. Erst im Oktober 1929 gelang es Hermann Staudinger, solche Molekulargewichtsbestimmungen aus Messungen der Zellflüssigkeit der Lösungen, ihrer Viskosität, wie man die nennt, zu erschließen. Aufgrund einer Formel, die Staudinger aus einer Formel von Einstein ableitete. Diese Methode hat uns lange Jahre gute Dienste geleistet. Die Formel selbst ist später vielfach abgeändert worden. Wie schon gesagt, wurde Hermann Staudinger im Jahre 1926 nach Freiburg berufen, als Nachfolger von Heinrich Wieland, der nach München ging. Er fühlte sich zwar im weltoffenen Zürich sehr wohl und hat enge Beziehungen zur Schweiz bis ans Ende seines Lebens aufrechterhalten. Aber er kam gerne nach Freiburg, um hier die makromolekulare Chemie zu entwickeln und widmete sich derselben nun völlig, unter Hintanstellung seiner anderen Arbeit, trotz Protestes seiner Fachgenossen. Bitte das nächste Bild. Das ist ein Bild aus seiner Vorlesung in Freiburg. Hier zeigt er gerade ein Modell eines Makromoleküls und spricht darüber. Gleich das nächste Bild, bitte. Ebenfalls Vorlesung. Etwas später, mit Dr. Hahn, seinem damaligen Vorlesungsassistenten und dem Laboranten Schott. Dankeschön für die Bilder. Nun gibt es aber nicht nur synthetische makromolekulare Stoffe, über die uns Herr Fuller berichten wird, sondern ein sehr wesentlicher Zweig der organischen Chemie umfasst die Stoffe der Lebewesen. Darüber hören wir noch von Herrn Professor Kössel. Wie aber stand es bei Hermann Staudinger mit diesem Gebiet? Hier muss ich etwas Persönliches über mich einfügen, da es nun einmal dazu gehört. Ich bin von Haus aus, wie schon gesagt, Botanikerin, nicht Chemikerin. Ich erfuhr allerdings eine sehr starke Infektion mit makromolekularer Chemie, die völlig unheilbar ist. Meine Familie ist in Riga, Lettland, zu Hause. Wir sind Letten. Ich habe zwar in Berlin studiert, weil mein Vater in den 20er Jahren der erste Gesandte des unabhängig gewordenen Staates Lettland in Berlin wurde. Ich promovierte dort 1925 beim Pflanzenphysiologen Gottlieb Haberland, ging dann nach Riga zurück, machte dort das Staatsexamen an der Universität und wurde Assistentin am Botanischen Laboratorium bei Professor Nikolai Malta. Mein spezielles Interesse galt den Meeresalgen. Und ich freute mich sehr, als ich im Sommer 1927 einen Arbeitsplatz als Gast an der Biologischen Anstalt auf Helgoland erhielt. Mich interessierte die Zellmembran der Algen und ich ging an meine Untersuchungen mit dem damaligen Rüstzeug über kolloide Stoffe. Im August war auch der Freiburger Botaniker Professor Oltmanns nach Helgoland gekommen, welcher Algenspezialist war. Ich hatte ihn dadurch kennengelernt, dass ich noch während meines Studiums zwei Kurse bei ihm mitgemacht hatte. Eines Tages stand er auf der Landungsbrücke von Helgoland mit einem Herrn und sprach mich, als ich vorüberkam, an. Er stellte mir den Herrn vor, mein Kollege von der Chemie, Hermann Staudinger. Und zu diesem Gewand erwähnte er, dass ich in der Biologischen Anstalt über Zellmembranen der Algen arbeitete. Hermann Staudinger griff diese Mitteilung mit Interesse auf und fragte, ob er sich meine Versuche ansehen könnte. Er hätte gerade eine Arbeit über ein Modell der Zellulose, des Hauptbestandteils der pflanzlichen Zellmembran, publiziert. Das hinwiederum interessierte mich und wir verabredeten einen Besuch von ihm im Laboratorium. Er kam am 24. August, sah sich meine Versuche an und ließ sie sich erläutern. Dann sagte er auf einmal zu meiner Verblüffung, das ist alles ganz anders, setzte sich auf einen Laborschemel und fing an zu sprechen. Es gibt Makromoleküle und sie würden in Zukunft große Bedeutung auch für die Biologie haben. Denn nur mit so großen Molekülen kann die lebende Zelle aufgebaut werden. Sie haben dank ihrer Größe verschiedene Formen. Dadurch sind so verschiedene Strukturen möglich, wie sie die lebende Zelle benötigt. Sie können wiederum dank ihrer Größe ganz verschiedene reaktionsfähige Gruppen beherbergen. Er sprach eine ganze Weile über diese Dinge und erläuterte Phänomene, die zum Teil erst viele Jahre später experimentell nachgewiesen wurden. Ausgehend von seinem Zellulosemodell und angestoßen in diesen Gedankengängen durch meine Versuche, war ihm die Rolle der Makromoleküle für biologische Vorgänge hier und jetzt, in dieser Stunde, an diesem 24. August 1927 eingefallen. Es war bei ihm wie eine Vision. Heute gibt es die überaus erfolgreiche Molekularbiologie, über die wir hören werden. Diese Bezeichnung stammt nicht von uns, sondern ist zuerst vom englischen Chemiker Asprey um 1945 gebraucht worden. Das erste Gespräch aber über diese Vorstellungen fand damals auf Helgoland statt. Ich möchte dieses Gespräch daher als die Geburtsstunde der Molekularbiologie bezeichnen. Nach einiger Zeit fragte Hermann Staudinger bei mir an, ob wir diesen neuen Weg in Biologie und Chemie gemeinsam gehen könnten. Und dass es dazu kam, musste diese geradezu abenteuerliche Situation entstehen, dass Hermann Staudinger mit seinen makromolekularen Vorstellungen von Freiburg nach Helgoland kam und ich mit meinem Interesse an den Bausteinen der lebenden Zelle aus Riga. Und um uns wissenschaftlich und persönlich zu begegnen, hatte die Vorsehung die Insel Helgoland ausgesucht und bestimmt. Wir heirateten 1928 und dann kam alles ganz anders. Unsere ersten Jahrzehnte waren der Durchsetzung des Konzepts der Makromoleküle gewidmet. Und es gab keine Zeit, zum Schluss noch durch die Kriegszerstörung des Laboratoriums experimentelle Untersuchungen an den Stoffen der lebenden Zelle vorzunehmen. Hermann Staudinger war in Freiburg daran gegangen, verschiedene Stoffe auf einen makromolekularen Bau hin zu untersuchen. Zuerst setzte er eine bereits begonnene Arbeit an einem synthetischen Produkt, dem schon erwähnten polymeren Formaldehyd, fort. Nach seinen Erfahrungen am Kautschuk beschloss er, solche synthetischen Produkte zunächst zu untersuchen als Modelle für Naturstoffe, da man hier durch Synthese genau wusste, was man in Händen hatte, was man bei Naturstoffen, die manche Einschlüsse enthalten können, nicht immer genau weiß. So entstand 1927 die bereits erwähnte Arbeit ein Modell der Zellulose, der polymere Formaldehyd. Diese wurde in Zusammenarbeit mit dem Physiker Gustav Mie und mehreren Mitarbeitern durchgeführt. Die röntgenometrische Untersuchung von Gustav Mie zeigte, dass dieses Produkt Faserstruktur aufwies, was bis dahin nur für Naturprodukte galt. Spätere mikroskopische Untersuchungen bestätigten zusätzlich diese Faserstruktur. Diese Arbeit ist grundlegend für den Aufbau vollsynthetischer Fasern geworden, wie der Amerikaner Wallace Carothers, der Erfinder der Nylonfaser, Hermann Staudinger bei einem persönlichen Treffen sagte. Natürlich wurde auch die Zellulose selbst untersucht, samt vielen ihrer Derivate, und auch der Kautschuk weiterhin. So wie Kautschuk aus Isoprenmolekülen, so ist das Makromolekül der Zellulose aus Glukosemolekülen aufgebaut. Und ähnlich die Makromoleküle anderer Polysaccharide, zum Beispiel das der Leberstärke des Glykogens. Kann ich bitte Licht haben? Ich habe hier ein kleines Modell, ein kleines Stückchen Zellulosemolekül, welches sich aufbaut aus Glukose, aus Traubenzucker. Das hier ist ein Molekül des Traubenzuckers. Dieses Molekül kann sich in verschiedener Weise mit sich selbst verbinden. Einmal zu Ketten. Hier ist ein Stückchen Zellulosemolekül, etwas fragil, hoffentlich zerbricht es nicht. Polymerisationsgrad 3 hier auf dem Tisch. Wenn Sie sich vorstellen, dass etwa die Baumwollzellulose den Polymerisationsgrad 2000 hat, also 2000 solche Einheiten müssten wir aneinander fügen. Wenn wir das in dieser Dimension dieses Modells machen, dann würde dieses Modell ungefähr in der Mitte vom Stadtgarten enden, von hier aus. Solche Dimensionen sind es dann. Das Makromolekül des Glykogens ist dagegen kugelförmig. Es hat eine etwas andere Bindungsart. Diese beiden Beispiele erwähne ich hier nur, es kommen noch mehr nachher in den anderen Vorträgen. Ein Beispiel für die vielfältigen Formen auf makromolekularem Gebiet, wovon wir noch im Detail hören werden. Es folgten weitere Modelluntersuchungen, Modellsubstanzen. Das Polystyrol als Modell des Kautschuks, die Polyacrylsäure als Modell des Eiweißes, wie es damals hieß, und andere. 1932 wollte Hermann Staudinger zusammen mit 8 Mitarbeitern alles bisherige Material publizieren und bot das Manuskript dem Verlag Julius Springer in Berlin an. Dieser war skeptisch und erst nach langen Verhandlungen übernahm er den Druck unter für uns ziemlich harten Bedingungen. Wir fügten uns um des Buches willen und hatten harte Arbeit. Das Buch erschien 1932, bitte das nächste Bild. In späteren Jahren wurde diese Periode das Heldenzeitalter der makromolekularen Chemie genannt. Sie sehen hier unsere Buchgemeinschaft bei der Feier der Erscheinung des Buches. Damals alles junge Leute, heute sind sie, sofern sie noch leben, über 80 Jahre alt. Später, Dankeschön für das Bild. Später 1961, als Hermann Staudinger 80 Jahre alt wurde, gab der Verlag Julius Springer das Buch völlig unverändert nochmals heraus. Es war nämlich mittlerweile zur Bibel der makromolekularen Chemie avanciert. Das ist für ein wissenschaftliches Buch, was 30 Jahre alt ist, eine seltsame Karriere. Wir sind dem Buch dann noch einmal begegnet. 1957 waren wir zu einem Besuch nach Japan gekommen, zu dem uns die japanischen Mitarbeiter Hermann Staudingers eingeladen hatten. Während desselben saßen wir einmal beim Direktor einer Fabrik unweit des Fujiyama. Da tat sich die Türe auf und herein trat ein junger Chemiker, auf beiden Händen sorgfältig ein völlig zerlesenes Buch tragend. Es war unser Buch und unser Gastgeber rief, daraus haben wir alles gelernt. Und der Fujiyama hörte zu. Es war aber ab 1932, dem Erscheinungsjahr des Buches, noch ein langer Weg, dessen Stationen hier nicht alle genannt werden können. Immer wieder gab es Gegenargumente, die sehr ernst zu nehmen waren, sodass Hermann Staudinger manchmal schwankte, ob er recht hatte. Und lange Diskussionen, gelegentlich chemische Versammlungen oder sonstige Treffen. Eine Begebenheit möchte ich erwähnen. 1936 wurde Hermann Staudinger zu einem Vortrag in der Sektion Organische Chemie des Vereins Deutscher Chemiker bei dessen Versammlung in München eingeladen. Das freute ihn sehr. Er sagte zu mir, nun werde ich aber mit allen Gegnern abrechnen. Da gab mir ein offenbar guter Geist ein, zu sagen, nein, du solltest deine Ergebnisse über Makromoleküle darlegen und die Gegnerschaft für dieses Mal beiseite lassen. Aber Hermann Staudinger war nicht einverstanden und widersprach heftig. Wir fuhren also nach München. In Ulm mussten wir umsteigen. Der Bahnhof wurde hier umgebaut. Unser Anschlusszug hatte Verspätung und da auf dem Bahnsteig wegen des Umbaus keine Bänke standen, sondern nur ein leerer Gepäckwagen, so setzten wir uns auf diesen Gepäckwagen. In diesem Augenblick meldete sich wieder der gute Geist. Dieses Mal insgeheim zu Hermann Staudinger sprechend. Denn dieser sagte auf einmal, eigentlich könnte man den Vortrag auch umdrehen. Er griff nach seiner Mappe und wollte seine Diapositive gleich auf dem Gepäckwagen sortieren, was ein Unternehmen gewesen wäre, weil damals waren die Diapositive 9x12 cm groß. Zum Glück kam in diesem Augenblick unser Zug und es konnte dann in München umredigiert werden. Nach München waren auch einige Mitarbeiter von Hermann Staudinger gekommen. Sie entdeckten, dass der Vortrag, der als einer der Hauptvorträge der Versammlung gedacht war, in einem kleinen Hörsaal angezeigt war. Das passte aber den jungen Freiburger Chemikern nicht. Irgendwie erreichten sie es, dass dieser Vortrag im großen Hörsaal des Chemischen Instituts in den großen Hörsaal verlegt wurde und unterrichteten uns erst kurz vorher. Als wir den Hörsaal betraten, war er überfüllt. Alles wartete gespannt auf den Streit, der unweigerlich bei einem Vortrag von Hermann Staudinger entstand. Aber Hermann Staudinger brachte nur seine Ergebnisse über einen makromolekularen Aufbau und nahm keinerlei Bezug auf gegnerische Ansichten. Diese meldeten sich erstaunlicherweise auch nicht. Ich saß damals neben dem Vorsitzenden des Vorstandes der Höchster Werke, Professor Paul Duden. Dieser wandte sich nach dem Vortrag zu mir und sagte, nun sind die Anschauungen Ihres Mannes durch. Mit Dankbarkeit dachte ich an den Gepäckwagen im Bahnhof Ulm. Obwohl die makromolekulare Auffassung in der Technik, zum Beispiel in der IG Pharmindustrie, Werk Höchst und Werk Ludwigshafen, schon Eingang gefunden hatte, erfolgreich war der Erfolg eines Vortrages für die weitere Entwicklung des Gebietes wesentlich. Es gab aber nicht nur Chemie und Kongresse und Auseinandersetzungen. Es gab auch viel anderes. Zum Beispiel interessierte sich Hermann Staudinger sehr für die bildende Kunst und vor allem für Kupferstiche durch eine Sammlung von Kupferstichen von seinem Großvater und Freude an Wanderungen. Gerne sind wir bei unseren Wanderungen den Blumen nachgegangen, sind zum Beispiel zu Dr. Sumser nach Hüfingen gefahren, um den Frauenschuh zu besuchen, oder mit Oberforstrat Kleiber auf den Schönberg zum Türkenbund gewandert. Besonders an den Wochenenden wurde früher gewandert. Denn Samstagvormittag war aber früher Arbeitstag. Wir hatten da gewöhnlich, bitte das nächste Bild, unser internes Kolloquium, das sogenannte hochpolymere Kolloquium. Da sehen Sie unsere kleine Gemeinschaft. Sie war nie größer. Hermann Staudinger hatte nie sehr zahlreiche Mitarbeiter um sich, was sehr schön war. Dadurch war es wie eine Familie. Die Mitarbeiter kamen oft zu uns ins Haus. Wir sind auch mit ihnen Ski gefahren zum Beispiel. Ein Rennen in Altglashütten, kann ich mich erinnern. Vielleicht die nächsten beiden Bilder mit den Skiausflügen. Hier sehen Sie eine Gruppe von uns. Leider schwarz-weiß. Naja, im Winter vielleicht zugelassen. Das nächste Bild bitte. Und da ist nochmal ein Bild von diesen Fahrten, die wir sehr gerne gemacht haben. Sehr gerne sind wir am Samstagnachmittag ausgewandert. Und dies besonders im Spätherbst, wenn schwerer Nebel über Freiburg lag. Da sind wir gern auf den Schauinsland gezogen, zu Frau Wiesler auf die Halde. Da gab es doch keine Schauinslandbahn. Man stieg von Gütersthal und Horben auf. Der Nebel hatte eine ganz scharfe Grenze. Man stieg daraus wie aus kaltem Wasser in trockene, klare Luft und hatte über sich einen tiefen Sternenhimmel. Und am nächsten Tag Sonne, bis man wieder in den Nebel tauchen musste. Das alles war eine sehr schöne Zeit. Es kamen dann die Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft mit vielerlei Schwierigkeiten. Und dann der Krieg mit noch mehr Schrecklichem. Am 27. November 1944 wurde zusammen mit dem Stadtkern Freiburgs das Chemische Institut fast völlig zerstört. Dank dem sofortigen Eingreifen von Assistenten und Studenten konnten die wenigen noch stehen gebliebenen Teile des Gebäudes geschützt und nach Kriegsende teilweise wieder ausgebaut werden. So konnten Unterricht und Arbeiten ab 1947 in bescheidenem Umfang wieder aufgenommen werden. Noch vor dem Krieg war dem Chemischen Laboratorium eine Forschungsabteilung für makromolekulare Chemie angegliedert worden. Nachdem Hermann Staudinger im Frühjahr 1951 emeritiert wurde, wurde vom badischen Staatspräsidenten Leo Wohlen diese Forschungsabteilung als staatliches Forschungsinstitut für makromolekulare Chemie eingerichtet, dessen Leitung Hermann Staudinger ehrenamtlich für 5 Jahre übernahm. Diese Forschungsstätte war trotz ihres schönen Namens recht bescheiden. Nach dem Rücktritt Hermann Staudingers entstand dann langsam das Universitätsinstitut für makromolekulare Chemie, das heutige Hermann Staudinger Haus. Nach dem Krieg war es für Hermann Staudinger wieder möglich geworden, Einladungen und Vortragsreisen auch ins Ausland anzunehmen. Während der nationalsozialistischen Zeit waren ihm solche Reisen verboten worden. Eine solche Reise führte uns im Spätherbst 1950 nach Rom, wo wir auf Einladung des Centro Romano di Studi Vorträge hielten. Hermann Staudinger sprach über die Chemie makromolekularer Stoffe, ich über deren Strukturen. Bei diesem Aufenthalt hatten wir eine Audienz bei Papst Pius XII. Das Nachsuchen darum war von mir ausgegangen, um den persönlichen Dank meiner Eltern zu überbringen für ein freundliches telegrafisches Gedenken des Papstes gelegentlich ihrer goldenen Hochzeit. Papst Pius XII. Weilte als apostolischer Nuntius Eugenio Pacelli in den 20er Jahren in Berlin und kannte dadurch meinen Vater, der als Gesandter Lettlands zu dieser Zeit ebenfalls in Berlin tätig war. Die Audienz wurde für den 11. November gewährt. Einige Tage vorher informierte sich ein Pater der Gregorianer über unseren Besuch in Rom und auch über die Arbeiten meines Mannes. Gerade diese Information wurde dem Papst überbracht, denn gerade darauf ging er bei dem Gespräch ein. 1950 war ein heiliges Jahr. Die Audienz, zu der etwa 100 Personen anwesend waren, fand in der Kirche St. Peter statt. Sie war mit Pilgerzügen überfüllt. Die Teilnehmer der Audienz standen in einem Kreis vor dem Hochaltar. Der Papst ging von einem zum anderen. Er begrüßte mich mit warmer Anteilnahme nach meinen Eltern fragend, an die er sich gut erinnerte, wie er sagte. Er ist ja auch etliche Male Gast in der Gesandtschaft gewesen bei uns. Dann wandte er sich an meinen Mann. Herr Professor, Sie haben ja eine sehr interessante Arbeit. Und es begann ein längeres Gespräch mit immer wieder neuen Fragen seinerseits. Es war für uns ein großes Erlebnis, in dieser Kirche dem Papst von unserer Wissenschaft erzählen zu dürfen. Besonders auch von ihren verschiedenen Konsequenzen, um darzulegen, um was es hier geht, möchte ich Bernhard Welte sprechen lassen, von dessen Rede Ihnen bereits ein Teil auf der Innenseite der Einladung vorliegt. Auf diese Rede kommen wir noch zurück. Bernhard Welte sprach Hermann Staudinger an. Sie haben uns den Weg gezeigt, auf dem der unbelebte Stoff, einem geheimnisvollen Gesetz gehorchend, wunderbar konvergiert gegen das höchste Gebilde der Natur, das Lebendige. Sie haben dem alten Gedanken vom Logos in der Natur eine neue Erfüllung vom empirischen her ermöglicht. Sie haben uns auf neuen Wegen etwas ahnen lassen von einer tieferen Zusammengehörigkeit aller Erscheinungen der unbelebten und der lebendigen Natur und von der Zusammengehörigkeit aller Natur mit dem Geiste und damit mit dem Bereich des Philosophischen und des Theologischen. Sie haben inmitten eines speziellen Forschungszweiges und also aufgrund der neuzeitlichen Spezialisierung des Wissens einen Ausblick eröffnet in das, was das Spezielle überwindet und ein durchgängiges, verbindendes und gemeinsames sichtbar macht, dass das Unbelebte, das Lebendige und den Geist in ein Eines bindet, das so erst ein Universum genannt werden darf. Mit diesen Worten hat Bernhard Welte ein Feld betreten, dessen zukünftige Bebauung uns noch weitere Ernten geben wird. In Freiburg wurden die Arbeiten wie bisher fortgesetzt. Und dann kam mitten in diese bescheidene Weiterarbeit, nach der Emeritierung von Hermann Staudinger 51, ein plötzliches großes Ereignis. Am 4. November 1953 lief am frühen Morgen ein Telegramm an Hermann Staudinger ein mit dem Inhalt: Die Schwedische Akademie der Wissenschaft hat Ihnen den Nobelpreis für Chemie 1953 zuerkannt. Wie ein Sturm ging diese Nachricht durch die Fachwelt und vor allem durch die Stadt Freiburg. Alles kam zu uns. Bitte die nächsten Bilder. Können Sie gleich nacheinander geben. Das sind erstmal die Mitarbeiter. Dann das nächste Bild. Rektor und Dekane. Die Kollegen, die Freunde, die Freiburger und die auswärtige Presse. Das nächste Bild. Die Presse hat es sich nicht versagt, ein offizielles Bild auch von uns zu machen. Und Blumen, Blumen, Blumen füllten an diesem Tag unser Haus. Ich glaube, die Blumengeschäfte waren geplündert. Und abends kam ein Fackelzug mit der Feuerwehrkapelle. Etwa 400 Studenten. Die ganze Lugostraße wogte im warmen, lebendigen Fackellicht. Und nach den Ansprachen erklang jubelnd das alte, schöne Lied Gaudiamus Igitur. Am 10. Dezember, Sie können das nächste Bild schon einstellen, am 10. Dezember ist in Stockholm der Nobeltag. Nein, das ist falsch. Es ist noch eines dazwischen. Warten Sie mal, welche Nummer? Ja, das ist richtig, ja, ja. 10. Dezember, also in Stockholm, der Nobeltag. Es ist ein Datum, es ist der Todestag des Stifters Alfred Nobel. Es ist zwar die dunkelste Zeit des Jahres, aber Stockholm strahlt taghell in lauter Licht an diesem Tage. In einer überaus festlichen Feier erfolgt die Übergabe der Nobelpreise durch den König. Dies war damals König Gustav VI. Adolf, Großvater des heutigen Königs. Das hier ist die Übergabe des Chemie-Nobelpreises 1953 an Hermann Staudinger durch diesen König. Beide Herren von gleicher hoher Statur und etwa gleichen Alters. Dieses Bild ging durch die ganze chemische Presse mit der Unterschrift Hochpolymere Stoffe bringen hohe Ehren. High Polymers bring high honors. Dankeschön für das Bild. Bis 1956 leitete Hermann Staudinger sein kleines Forschungsinstitut weiter. Dann kam der endgültige Abschied von der Universität. Und diese bereitete Hermann Staudinger eine besondere Abschiedsfeier an seinem 75. Geburtstag, dem 23. März 1956. Dabei hielt der damalige Rektor, Professor Bernhard Welte, der Staudinger seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden war, eigentlich der ganzen Familie, die bereits angeführte Rede, welche aufzeigte, wie sehr er sich in die Gedankenwelt der Makromoleküle hineingedacht hat. Und wie gesagt, hoffen wir, dass daraus noch vielerlei Neues entsteht. Es kam dann die Zeit des Ruhestandes. Nach allen meinen Erfahrungen stimmt diese Bezeichnung nicht. Es ist im Gegenteil in der Regel ein Unruhestand. Uns brachte er weitere Reisen, vielfach botanischer Natur, wie zum Beispiel zur Pelzanemone in die Alpen oder in den botanischen Garten von Humboldt auf den Kanarischen Inseln. Es lagen aber auch eine Anzahl von Einladungen vor von Fachkollegen und früheren Mitarbeitern. Ich will nur zwei davon erwähnen. Im Herbst 1958 unternahmen wir auf Einladung amerikanischer Kollegen eine Vortragsreise nach Amerika. Wir besuchten dabei auch unsere jetzt dort ansässigen Familienmitglieder. Die Hauptsache waren aber die amerikanischen Forschungsstätten und Institute für makromolekulare Chemie, was sehr eindrucksvoll war. In den USA heißt die makromolekulare Chemie Polymerchemie. Heute wird diese Bezeichnung auch bei uns verwandt. Unter anderem war Hermann Staudinger eingeladen, auch im Massachusetts Institute of Technology zu sprechen. Da er grundsätzlich immer Deutsch sprach, nicht nur deshalb, weil ihm die anderen Sprachen nicht so geläufig waren, sondern weil er die frühere Weltsprache Deutsch vertreten wollte, kam es da zu einem amüsanten Zwischenfall. Ich habe nämlich, wo nötig, in solchen Fällen gedolmetscht. Aber als Hermann Staudinger dies gelegentlich eines Mittagessens vor dem Vortrag erwähnte, wurden unsere Gastgeber nachdenklich. Bei ihnen sei nämlich der Zutritt von Frauen nicht gestattet. Als aber Hermann Staudinger auf meinen Übersetzungsdiensten bestand, wir waren schließlich gut eingearbeitet, wurde eilends eine Fakultätssitzung einberufen. Als es Zeit wurde, am Nachmittag zum Vortrag zu fahren, erschien strahlend einer der Kollegen, um uns zu geleiten, und sagte, es ist alles geordnet, ihre Gattin ist eingeladen, der Bann ist gebrochen, in Zukunft dürfen Frauen zu uns kommen. Und alle begrüßten mich im Hörsaal herzlich und waren glücklich und erleichtert, diese Barriere übersprungen zu haben. Im April 1957 nahmen wir eine schon alte Einladung nach Japan an. April ist dort Kirschblütenzeit. Und es war dafür gesorgt, dass Hermann Staudinger außer Laboratorien und Fabriken viele der zauberhaften japanischen Gärten in voller Blüte und viel Landschaft und Natur sehen konnte. denn die Japaner wussten von seiner Pflanzenliebe. Der Höhepunkt dieser Reise war wiederum eine Audienz. Eine Audienz beim Tenno, Kaiser Hirohito und Kaiserin Nagako. Auf Wunsch unserer japanischen Kollegen wurden wir am 17. April 57 im Palast von Tokio empfangen. Man hatte das Kaiserpaar über uns beide informiert. Und so begann der Kaiser, der selber Wissenschaftler ist, sein Fach ist Marinebiologie, das Gespräch mit der Frage: Herr Professor, sind die Makromoleküle eine Vorstellung von Ihnen oder sind sie experimentell nachgewiesen? Und wenn ja, dann mit welchen Methoden? Eine solche hochwissenschaftliche Frage zeugt von tiefem Interesse und Verständnis. Und so entwickelte sich dann auch dieses Gespräch. Der Kaiser sprach Japanisch und ein japanischer Legationsrat, der des Deutschen kundig war, dolmetschte. Er sah sich unversehens in die Lage versetzt, Spezialwissenschaft dolmetschen zu müssen. Dass er diese Aufgabe gut bezwang, zeigten die weiteren Fragen des Kaisers, der natürlich auch nach dem Stand der makromolekularen Chemie in Japan fragte. Mittlerweile hatte sich die Kaiserin mir zugewandt. Man hatte ihr gesagt, dass ich Botanikerin sei. Und so fragte sie mich, ob wir etwas von der Flora Japans gesehen hätten. Sie sagte mir, im Frühjahr gehen wir gerne in die Berge bei Nassau, zu den ganz kleinen Blumen, sie sind die schönsten und ich male sie so gern. Nach etwa 40 Minuten wandte sich der Kaiser mir zu und die Kaiserin meinem Mann. Der Kaiser fragte mich nach den Konsequenzen der makromolekularen Chemie für die Biologie, worüber ich ja nun einige Auskunft bis hinein in die Philosophie geben konnte. Es war zum Teil die Wiederholung des Gesprächs in Rom 7 Jahre zuvor. Nach einer Stunde wurden wir entlassen mit den Worten des Kaisers: Ich habe heute viel gelernt, möge die makromolekulare Chemie unsere beiden Länder noch stärker verbinden. Ich glaube, dass sich dieser Wunsch erfüllt hat. Hermann Staudinger erlebte 6 Ehrenpromotionen in Karlsruhe, in Mainz, Zürich, Turin, Straßburg und Salamanca. Diese Ehrenpromotionen freuten ihn ganz besonders. Sie fanden alle in festlichem Rahmen statt, aber die seltsamste war die an der alten spanischen Universität Salamanca. Bitte das nächste Bild, war schon einmal da. Ja, das ist es. Sie dauerte 2 Stunden und war einer feierlichen Aufnahme in einen Orden oder in ein Kloster gleich, nach uraltem Ritus. Sie sehen hier den neuen Doktor, bereits in der Kutte mit Kapuze, mit der Kopfbedeckung mit Fransen. Man sieht auch ein Stückchen der großen Kette, die er um den Hals gelegt bekam. Vor ihm steht der Dekan von Salamanca. Zum Schluss kam der Schwur auf die Bibel, dass der neue Doktor immer für die Wahrheit eintreten werde. Dankeschön für das Bild. In Freiburg fand praktische Laboratoriumsarbeit nicht mehr statt. Es wurde noch einiges publiziert. Es gab Neuauflagen und Übersetzungen von Büchern. Sehr viel Arbeit brachte unsere Zeitschrift die makromolekulare Chemie. Sie hatte ein sehr bewegtes Schicksal, war im Kriege in Leipzig zugrunde gegangen, kam dann aber hier in Freiburg durch die Hilfe von Herrn Herder Dornech, deren ich dankbar gedenke, wieder zum Leben. Und heute gedeiht sie in der Obhut zweier Verlage, Verlag Hüttich in Heidelberg und Verlag Wepf in Basel. Dann kamen Jahre, wo es begann, mit der Gesundheit nicht mehr ganz gut zu gehen. Aber der Geist blieb klar und das Interesse am Weltgeschehen und den Fortschritten der makromolekularen Wissenschaft blieb bis zum Ende. Bitte das letzte Bild. Hermann Staudinger erlebte noch den Beginn der Raumfahrt in Gestalt der ersten Satelliten. Man berichtete ihm, dass dies überhaupt nur möglich ist, weil es makromolekulare Stoffe gibt, die die Verhältnisse im Weltraum aushalten. Dies ist eines der letzten Bilder von ihm. an seinem Schreibtisch sitzend mit Blumen vor sich. Ohne Blumen konnte er nicht arbeiten. Dankeschön für das Bild. Den Sommer 1965 erlebte Hermann Staudinger in seinem Garten mit viel Freude. Dann, am 8. September 1965, entschlief er. Ein Jahr danach standen drei Japaner vor mir. Sie wünschten, zum Grab von Hermann Staudinger geführt zu werden, da sie beauftragt seien, eine Gedenkzeremonie nach ihrem Ritus durchzuführen. Am Grabe stellten sie einen großen Strauß weißer Blumen hin. Weiß ist ihre Trauerfarbe. Dann entzündeten sie mitgebrachte Räucherstäbchen, begannen die Worte ihres Ritus zu sprechen und sich mit den brennenden, duftenden Räucherstäbchen in beiden Händen immer wieder tief bis fast zum Boden vor dem Grab zu verneigen. Ich muss gestehen, dass ich sehr bewegt war. Ein ganz anderes, fremdes, fernes Land. Eine ganz andere, fremde, ferne Religion erwies hier einem Menschen ein Gedenken, der ein Stück neuer Erkenntnis der Welt erschlossen hat. Diese Welt ist durch unsere Technik klein geworden. Wir sind alle Nachbarn. Und das verpflichtet uns immer dringender zur Mitmenschlichkeit und zur Mitgeschöpflichkeit auf unserer Mutter Erde. Denn nur damit können wir überleben. Hermann Staudinger ist sein ganzes Leben lang und in ganz verschiedener Weise dafür eingetreten. Und ich glaube, dass dies als sein Vermächtnis betrachtet werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Magda Voigt, wie ihr Geburtsname lautet, wurde am 17. August 1902 in Udern in Estland als Tochter eines lettischen Diplomaten geboren. Wie auch aus ihrem Vortrag hervorgeht, studierte sie Biologie in Berlin, weil dort ihr Vater, Oskar Voigt, von 1920 bis 1932 lettischer Botschafter war und promovierte dort auch 1925. Zurück in Riga legte sie ihr Staatsexamen ab und wurde Assistentin am Botanischen Labor der Universität. Hermann Staudinger lernte sie im Sommer 1927 in der Biologischen Anstalt auf Helgoland bei ihrer Arbeit an der Zellmembran der Meeresalgen kennen. Sie folgte ihm nach Freiburg und arbeitete an seiner Seite weiter auf dem Gebiet der Makromoleküle. Auch nach dem Tode Hermann Staudingers 1965 blieb sie in Freiburg. Schon zuvor war sie 1961 Mitglied der UNESCO geworden und engagierte sich dort für das Programm Mensch und Biosphäre. 1990 wurde sie Mitglied der Lettischen Akademie der Wissenschaften und begründete dort 1995 den Magda und Hermann Staudinger Fonds. 1996 erhielt sie als Auszeichnung den Großen Orden der Lettischen Akademie der Wissenschaften. Magda Staudinger starb im Alter von 95 Jahren am 21. April 1997 in Freiburg. Noch ein Jahr zuvor hatte sie einen Brief an die Zeitschrift Terminology geschrieben, worin sie sich über die nicht korrekte Verwendung der von Hermann Staudinger geprägten Begriffe Makromolekül und Polymer beklagte. Zwei der wichtigsten Veröffentlichungen Magda Staudingers sind die makromolekulare Chemie und ihre Bedeutung für die Protoplasmaforschung, erschienen in Wien 1954, publiziert zusammen mit Hermann Staudinger, und das wissenschaftliche Werk von Hermann Staudinger, gesammelte Arbeiten nach Sachgebieten geordnet, in 7 Bänden, herausgegeben von Magda Staudinger 1969 bis 1976.